Wie schon angekündigt, hört ihr mich? Okay, wie schon angekündigt, noch einmal Josef und dann ein allerletztes Mal, so Gott will, im August. Dazwischen liegt der schöne Juli und für euch alle Ferien. Könnt ihr euch alle erholen von Josef? Nein, aber überhaupt. Fünftes Thema, Vergebung. Mal ganz kurz zum Erinnern und vielleicht auch ein Einblick in die Geschichte für diejenigen unter uns, die heute zum ersten Mal da sind oder nicht so viel mitbekommen haben von dieser Predigtreihe. Worum geht's? Es geht um diesen Mann Josef aus uralter, alttestamentlicher Zeit. Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters, was seine Brüder, seine Halbbrüder korrekterweise fürchterlich nervt. Schlussendlich sind sie so sauer auf ihn, dass sie ihn an einen Sklavenhändler verkaufen, der den Jungen nach Ägypten verschleppt. Ihrem Vater erzählen sie, Josef wäre von einem wilden Tier getötet worden. Es bedarf nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was sie damit ihrem Vater angetan haben. Lässt sich kaum in Worte fassen. In Ägypten kommt Josef in das Haus des Befehlshabers der königlichen Leibwache Potiphar und macht dort Karriere. Aber als er den Avancen der Hausherrin widersteht, ist diese so wütend, dass sie ihrem Mann erzählt, Josef habe versucht, sie zu vergewaltigen. Josef kommt unschuldig ins Gefängnis für 2 Jahre und wird dann zum Pharao gebracht, weil der gehört hat, dass Josef Träume deuten kann. Von 7 fetten und von 7 mageren Kühen hat Pharao geträumt, von 7 vollen Ähren und von 7 leeren Ähren. Und der Traum hat den König von Ägypten sichtlich erschreckt. Als keiner seiner Weisen ihm den Traum deuten kann, erinnert sich der Mundschenk an Josef, den er im Gefängnis kennengelernt hatte. Und Josef deutet die beiden Träume und erklärt dem Pharao ihre Bedeutung. Die 7 fetten Kühe und vollen Ähren meinen 7 gute Jahre für Ägypten. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die leeren Ähren meinen 7 schlechte Jahre. Ägypten wird 7 Jahre lang Rekordernten erleben, aber dann werden 7 Jahre der Hungersnot kommen. Das ist Gottes Zeitplan, Punkt. Und dann erklärt Josef dem Pharao noch, was er zu tun hat. Du brauchst einen Mann, der Verantwortung übernimmt. In den 7 guten Jahren muss der Überschuss der Ernte eingelagert werden, damit ihr in den Jahren des Hungers genug habt. Kornspeicher müssen gebaut werden. Du brauchst einen Mann, der die nötige Vorausschau hat. Du brauchst einen guten Wirtschaftsminister. Und jetzt ist es soweit. Wer immer von euch die Geschichte aufmerksam gelesen hat, der wird jetzt durchatmen. Endlich. Endlich geschieht was mit dem armen Kerl. Alles hat seinen Sinn. Dunkelheit verwandelt sich in Licht. Was aussah, als hätte Gott Josef vergessen, bekommt nun Sinn. Gott kommt nicht zu spät. Er hat alles unter Kontrolle. Beten wir noch einmal. Herr, auch jetzt hast du alles unter Kontrolle. Und du kennst unsere Gedanken und du weißt, wie die Woche war und du weißt, wie es uns geht. Danke, Herr, dass unser Leben vor dir aufgeschlagen ist wie ein Buch und dass du jederzeit bereit bist, uns zu helfen, uns zu leiten, uns zu segnen. Danke für dein Wort. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Josef, ein Mann aus alter Zeit, der uns zum Vorbild wird, also ein Mann mit Charakter, ein Mann mit Glauben, ein Mann, der aber auch unser Mitleid fordert, weil es ihm wirklich dreckig gegangen ist. Nach den ersten 4 Predigten hätte ich gesagt, lass uns für Josef beten, dass er nicht den Mut verliert, dass er trotz allem an Gott festhält, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit und er wieder normal leben kann. Aber jetzt, ihr Lieben, können wir Josef von unserer Gebetsliste streichen. Es geht ihm gut. Der ehemalige Sklave aus Kanaan wird zum zweitmächtigsten Mann im ägyptischen Reich. Ägypten war zu jener Zeit Großmacht, nach Babylon das größte Reich jener Zeit überhaupt. Und Josef ist jetzt Premierminister. Ich habe so gedacht, mal angenommen, in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort würde Ähnliches passieren. Josef wäre Mitglied der FCG Oldenburg. Ein ganz normales Gemeindeglied, das ihr seit Kindertagen kennt. Erst scheint er alles verloren zu haben, verschwindet für ein paar Jahre. Und dann hört ihr, dass er die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Und die hat sie auch bitter nötig. Aber jetzt mal ehrlich, wie würdet ihr das finden, was hier mit Josef passiert? Vielleicht würdet ihr dann beten, Herr, wir haben für ihn gebetet, als er unschuldig im Gefängnis saß. Wir freuen uns, dass er da jetzt raus ist, aber musst du gleich übertreiben? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eigentlich fällt es uns leichter, mit den Weinenden zu weinen, als uns mit denen zu freuen, denen es gut geht. Mal ehrlich, wie ist das? Habt ihr in eurer Gemeinde auch Platz für die, die Gott offensichtlich erfolgreiche Wege führt? Können wir uns mitfreuen, wenn Gott andere segnet? Ich wünsche uns das und ich wünsche mir das. Es bewahrt uns nämlich vor einer schaurigen Pest, vor einer bösen Macht. Es bewahrt uns vor dem Neid. Neid bedeutet, anderen Gottes Güte nicht zu gönnen, während man gleichzeitig für die Güte Gottes im eigenen Leben blind ist. Billy Graham bemerkte einst, zeigen Sie mir einen einzigen Menschen, der gleichzeitig neidisch und glücklich ist. Also hüte dich vor dem Neid. Er ist eine Pest, tödlich, unheilvoll. Josef ist Mitte 40 und es geht ihm gut, unverschämt gut. Er hat Asenat, eine Frau aus höchsten Kreisen, geheiratet und die beiden haben zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Später werden übrigens diese beiden Söhne zu Stammvätern Israels. Und es ist so gekommen, wie Josef es von Gott gezeigt bekommen hat. 7 reiche Jahre sind gekommen und gegangen, es wurde geerntet und bevorratet und dann brechen die angesagten 7 bösen Jahre an, Hungerjahre. Und davon ist nicht nur Ägypten betroffen, sondern der ganze Nahe Osten. Und so nimmt die Fortsetzung unserer Geschichte ihren Anfang in einem kleinen Dorf im hebräischen Hinterland. Ich lese uns das vor. 1. Mose 42, 1-5. Auch Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Warum zögert ihr noch, fragte er seine Söhne. In Ägypten gibt es Getreide zu kaufen. Los, beeilt euch und besorgt etwas, bevor wir verhungern. Josefs 10 Halbbrüder machten sich auf den Weg. Nur sein jüngster Bruder Benjamin blieb zu Hause, weil Jakob befürchtete, ihm könnte etwas zustoßen. Zusammen mit vielen anderen zogen sie nach Ägypten, denn in ganz Kanaan wütete die Hungersnot. Wir merken was, sie leben noch, die Söhne Jakobs. Sie leben mit ihren Familien in Kanaan und die Zeit scheint stille zu stehen. Vor über 20 Jahren haben sie ihren jüngsten Bruder in die Sklaverei verkauft und dem Vater eine Horrorgeschichte von seinem angeblichen Tod erzählt. Und über die Geschichte ist längst Gras gewachsen. Das Gras des Vergessens und das Gras eines erschlagenen Gewissens. Die Brüder haben geheiratet, Kinder geboren, die Familie zählt im engsten Kreis jetzt etwa 60 Personen. Josef weiß nicht, was aus seiner Familie geworden ist. Die Frage, warum er bis dahin keinen Kontakt zu seiner Familie aufgenommen hat, bleibt unbeantwortet. Er ist der oberste Beamte Ägyptens. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder. Das Land am Nil ist seine Heimat geworden und er hat viele Freunde gefunden. Doch dann, wieder mal, an diesem besonderen Tag ändert sich alles. Die Hungersnot ist gekommen, wie Josef vorausgesagt hat. Die Leute kommen von überall her, um Getreide zu kaufen und Ägypten hat Getreide. Das hat sich in Kanaan herumgesprochen und jetzt kommen die Söhne Jakobs, machen sich auf dem Weg, um welches zu kaufen. Sie kommen nach Ägypten. Sie kommen zu den Vorratshäusern. Und jetzt kommt die Szene, die selbst Hollywood schon ein paar Mal verfilmt hat. Josef begegnet nach 20 Jahren seinen Brüdern. Da wäre ich gern dabei gewesen. Die Brüder sind deutlich älter geworden, natürlich, tragen graue Bärte, übrigens im Gegensatz zu den Ägyptern, die sich rasierten. Sie stehen vor Josef, verbeugen sich nach über 20 Jahren. Und ich denke, was für ein Augenblick. Ich liebe solche Momente. Das ist großes Gefühlskino. Sein Blick, er erkennt sie. Und sie erkennen ihn nicht. Und haben in dieser bedrohlich fremden Umgebung eher Angst. Sie erkennen ihn nicht, wie auch. Früher habe ich immer gedacht, eigentlich hätten sie doch erkennen müssen. Aber 20 Jahre sind eine lange Zeit. Und im hochzivilisierten Ägypten sahen die Menschen anders aus als in Palästina. Josef war nun Ägypter, bedeutet rasierter Kopf und kein Bart. Da musste man schon genau hinschauen, um den zu erkennen, den man mal gekannt hat. Vor 20 Jahren hatten sie Josef in den Brunnen geworfen und dann nach Ägypten verkauft. Sie hatten zugesehen, wie die Sklavenhändler ihn gefesselt haben. Sie haben auf seine verzweifelten Schreie nicht reagiert. Und jetzt knien sie vor ihm und huldigen dem ägyptischen Premier. Was für eine Situation. Und Josef kostet sie aus. Das tut er. Ihm fallen seine eigenen Träume wieder ein. Damals hatte er geträumt, wie die Korngaben seiner Brüder sich vor seiner Korngabe verbeugen. Er hatte geträumt, dass die Sonne, der Mond und die Sterne ihm huldigen. Und nur sein Vater hatte sich sein Teil dabei gedacht. Und Josef gibt sich nicht zu erkennen. Er lässt die Brüder zappeln und fühlt ihnen dabei auf den Zahn. Mit Sicherheit wollte er unbedingt wissen, was es zu Hause gibt. Aber er spielt auf Zeit und sagt zu ihnen, ihr seid Spione. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Und die Brüder sind entsetzt. Das hat ihnen gerade noch gefehlt. Die Hungersnot, dann die gefährliche Reise und jetzt das. Und was sie dann sagen, das muss ich euch wieder vorlesen. 1. Mose 42, 10 bis 15. Nein, nein, Herr, riefen sie, wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Das glaube ich nicht, entgegnete Josef. Ihr wollt unser Land ausforschen. Herr, antworteten sie, unser Vater lebt in Kanaan. Wir waren 12 Brüder. Der Jüngste ist bei ihm geblieben. Und einer von uns lebt nicht mehr. Aber Josef wiederholte, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Spione seid ihr. Ich werde eure Aussage überprüfen. Beim Leben des Pharaos schwöre ich, ihr kommt hier nicht eher heraus, bis ich auch euren jüngsten Bruder gesehen habe. Und wisst ihr, jetzt beginnt Gottes Schule an den Brüdern zu arbeiten. Und Josef ist Gottes Mitarbeiter. Er lässt die Brüder ins Gefängnis werfen, 3 Tage lang. Er verlangt, dass sie ihren jüngsten Bruder nach Ägypten bringen. Simeon, einer der Brüder, muss als Pfand dableiben und dann trotten sie los. Eine geschlagene Truppe, die plötzlich erkennt, warum das alles passiert. Und wir lesen in 1. Mose 42, 21 bis 22, sie sagten zueinander, jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben. Wir sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben nicht gehört. Habe ich euch damals nicht gesagt, ihr sollt den Jungen in Ruhe lassen, warf Ruben den anderen vor, aber ihr habt nicht gehört. Jetzt müssen wir für seinen Tod büßen. Und merkt ihr was? Endlich, das Gewissen erwacht. Wir sahen seine Angst. Wir haben nicht gehört. Wir sind verantwortlich. Und jetzt beginnt Gottes Werk an ihren Herzen. Sie sind die Stammväter Israels. Sie sind Gottes geliebte Kinder, seine Erwählten, trotz der grauenvollen Dinge in ihrem Leben, trotz der dunklen Geheimnisse, die nicht einmal der Vater kennt. Und Gott lässt nicht locker. Jetzt flüstert er nicht, jetzt spricht er nicht, jetzt schreit er. Wir erinnern uns an das Zitat von C.S. Lewis: Gott flüstert zu uns in der Freude, spricht zu unserem Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerzen. Was immer die Brüder im Gefängnis besprochen haben, es macht ihnen Angst, so wie einst ihr kleiner Bruder Angst hatte. In einer Kurzgeschichte von Allan Edgar Poe, Das verräterische Herz, geht es um einen Mörder, der nachts nicht schlafen kann, weil er unten im Keller das Herz seines Opfers schlagen hört. Aber er hört nicht das Herz des Opfers, er hört sein eigenes Herz. Sein Gewissen überführt ihn. Er muss sich seiner Tat stellen, sonst kriegt er keine Ruhe. 20 Jahre ist es her, dass die Brüder Josef verkauft haben, und jetzt ist es an der Zeit. Ein altes Sprichwort sagt: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Und jetzt zerreißt es ihr Herz. Sie machen die Erfahrung, die viele Jahre später König David in ewigen Worten ausgedrückt hat, Psalm 32, 3-4. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Was hat Josef dabei empfunden in diesem Augenblick? Er hat das Schuldgeständnis der Brüder gehört. In der Geschichte steht, dass er den Raum verlässt, weil er weinen muss. Tränen der Betroffenheit, auch Tränen der Erleichterung, vielleicht sogar Tränen der Freude. Vor langer Zeit hat Gott das Herz Josefs zerbrochen und aus ihm einen Mann nach seinem Herzen gemacht. Und nun zerbricht Gott das Herz der Brüder. Gott greift ein, berührt gebeugte Schultern, zerbricht ein schuldiges Herz und wirkliche Veränderung geschieht. Ihr Lieben, nur so geschieht Veränderung. Nicht unsere Erfahrung macht's, nicht unsere Rechtgläubigkeit, nicht die richtigen Vokabeln. Gott muss unser Herz erreichen. Und wisst ihr, das ist manchmal so unendlich schwer. Der Abstand zwischen Himmel und Hölle beträgt 40 Zentimeter. Das ist der Abstand zwischen Kopf und Herz. Aber Gott schafft das. Anna von Österreich, eine fromme Frau aus dem 16. Jahrhundert, hat einst gesagt: Gott bezahlt nicht am Ende jeden Tages, sondern am Ende der Tage. Jetzt ist dieser Moment, wo Geschichte geschrieben wird. Die offene Rechnung wird beglichen, sie ist fällig. Die Brüder bekennen: Wir sind schuldig. Und sie haben keine Ahnung, dass der, den sie verraten haben und verkauft haben, vor ihnen steht. Und ich denke, was für ein Augenblick. Was macht Josef? Wird er jetzt die Rechnung präsentieren? Wird jetzt abgerechnet? Ein Kollege von mir hat in einer Predigt Folgendes erzählt. Es war bei uns zu Hause in der Weihnachtszeit. Einer meiner Gäste war einige Jahre früher angereist und beobachtete, wie ich meine letzten Weihnachtskarten wegschickte. Er sah einen Namen und eine Adresse und war vollkommen überrascht. Dem Menschen schreibst du sicherlich keinen Gruß, meinte er. Warum denn nicht, fragte ich. Aber erinnerst du dich denn nicht, begann mein Gast zu erklären, vor 18 Monaten hat er doch... Da erinnerte ich mich daran, was dieser Mann öffentlich über mich gesagt hatte, aber ich erinnerte mich auch, dass ich beschlossen hatte, es mit Gottes Hilfe zu vergessen. Und Gott hatte mich vergessen lassen, also schickte ich die Karte ab. Wisst ihr, wie Josef seinen ersten Sohn genannt hat? Manasse. Und das bedeutet: Gott hat mich vergessen lassen. Josef hat mit Gott eine Vereinbarung geschlossen. Er wollte nicht sein Leben durch Bitterkeit und Rachegedanken kaputt machen lassen. Und vielleicht war das der tiefe Grund, warum er bis dahin nie Kontakt zu seiner Familie aufgenommen hatte. Gott hat mich vergessen lassen. Ich will keine Rache. Ich will keine bitteren Gedanken haben. Wisst ihr, mir begegnet viel oder mir ist im Laufe meines langen Dienstes viel Bitterkeit begegnet. So viele Menschen ächzen unter dem Schatten ihrer Vergangenheit. Und sie kommen keinen Schritt weiter, weil sie Gottes Hilfe nicht wirklich wollen. Ich verstehe heute mehr denn je, warum Jesus die Menschen, denen er geholfen hat, oft gefragt hat, willst du gesund werden? Eigentlich ist das doch selbstverständlich, oder? Aber viele wollen das gar nicht. Sie halten fest an ihren bitteren Gedanken. Sie pflegen ihre Empörung. Mir begegnet so viel Kälte der Herzen. Die Not des Nächsten wird runtergespielt, nicht ernst genommen. Keine Gedanken an ein tröstendes Wort, kein Besuch, kein Gebet. Gottes Wort wird zur Keule, die erschlägt. Und das vollmundige gesetzliche Reden kaschiert nur den Mangel an Liebe. Aber jetzt ist Gottes Stunde da. Und für Josef und in diesem Augenblick gibt es keinen Platz für Rachegedanken. Gottes Stunde ist da für die Brüder. Gott berührt ihr Herz und sie lassen zu. Sie verlassen Ägypten als andere Menschen und sie haben Angst. Als sie dann in ihren Kornsäcken noch das Geld sehen, das sie eigentlich dem Premierminister von Ägypten gegeben haben, da ist es aus. Sie haben schreckliche Angst und rufen, warum hat Gott uns das angetan? Und das ist ja eine rhetorische Frage. Sie wissen es, die alte Wunde bricht auf. Und wisst ihr, das kennen wir auch. Zeit radiert Schuld nicht aus. Irgendwo ganz tief in unserer Seele bleiben die ungedeckten Schecks zurück und eines Tages ist Zahltag. Wie sagt Anna von Österreich, Gott bezahlt nicht am Ende jeden Tages, sondern am Ende der Tage. Und wisst ihr, darüber können Jahrzehnte vergehen und Menschen alt geworden sein. Die Scheidung kann Jahre zurückliegen, 10, 20 Jahre. Später wird einem klar, wo man Schuld auf sich geladen hatte. Dinge sind heimlich geschehen. Niemand hat sie gesehen. Kein Mensch würde so etwas bei ihm vermuten. Dann eines Tages wird es offenbar. Und wisst ihr, dann schreit Gott über den Schmerz, über die Angst, dann endlich triumphiert das Herz über ein verhärtetes Gewissen und ein Leben ordnet sich vor Menschen und vor Gott. Mal ehrlich, eigentlich wäre doch das angemessen gewesen. Die Brüder hätten verhungern sollen, diese Mistkerle. Sie haben die Strafe verdient. Im ägyptischen Gefängnis hätten sie vermodern sollen. Stattdessen gehen sie als freie Männer nach Hause, reich beladen mit Korn und ohne einen Pfennig dazu bezahlt zu haben. Sie hätten es verdient, auf der Liste der meistgesuchten Männer im Lande ganz oben zu stehen. Eine Anklageschrift hätte Josef verfassen können. Ganz oben die Brüder, dann die Frau des Potiphar, dieses infame Weib, dann der Mundschenk, dieser undankbare Penner. Aber diese Anklageschrift existiert nicht. Die Vergebung des Josef tilgt alle Schuld. Erinnert euch das an etwas? Wer die Geschichte von Josef aufmerksam liest, wird früher oder später in ihr einen starken Hinweis auf den erkennen, der auch auf alle Anklage verzichtet hat. Wir schauen auf das Kreuz. Und wir sehen Jesus. Und in seiner dunkelsten Stunde betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, am Kreuz ist es geschehen. Seitdem ist Vergebung noch viel umfassender möglich für jeden, der glaubt, für dich und für mich. Und ihr Lieben, ganz persönlich, hast du eine Liste mit Namen und Umständen, die dich geärgert, verletzt und geängstigt haben, dann bring sie ans Kreuz und bitte Jesus, dass er dir hilft, zu vergeben und zu vergessen. Und ist das nicht wunderschön, wenn die Not der Vergangenheit dich aus ihren dunklen Klauen entlassen muss und du frei bist, frei wie ein Adler? Ist das nicht gnädig? Aber auch das andere hat seinen Platz am Kreuz. Wenn du einer der Brüder bist, wenn dir dämmert, dass du Schuld nicht länger unter den Teppich kehren kannst, wenn es Zeit ist zu reden, Dinge in Ordnung zu bringen, dann tu es. Am Kreuz ist Platz genug. Da ist der Heiland für deine Schuld gestorben und er sagt in seinem Wort, dass ein geängstigtes Herz, ein zerrissener Geist bei ihm Hilfe findet. Es liegt bei dir. Es ist deine Entscheidung. C.S. Lewis sagte einmal, dass wir ständig in unserem Leben Entscheidungen treffen, die uns entweder in eine himmlische oder in eine höllische Kreatur verwandeln. Entweder in ein Geschöpf, das sich mit Gott in Harmonie befindet und so auch mit anderen Geschöpfen und mit sich selbst. Oder in ein Geschöpf, das sich in einer Form von Krieg mit Gott befindet und das diesen Krieg auch gegen seine Mitgeschöpfe führt. Josef hat den Krieg verweigert. Josef hat Vergebung gesucht. Josef hat Gott gesucht. Was kann ich dir und mir Besseres empfehlen, als es ihm gleich zu tun? So wird aus Dunkelheit Licht, denn es ist am Kreuz geschehen. Ich würde euch jetzt gerne diese Möglichkeit geben. Wir werden gleich ein Lied miteinander singen. Und vielleicht nutzt du diese Zeit, ob du dann mitsingst oder einfach nur zuhörst, dann schau auf das Kreuz hier vorne. Am Kreuz ist es geschehen. Da hat Jesus sein Leben gegeben, damit du Vergebung erfährst und Vergebung gewährst. Am Kreuz ist Platz für beides. Vergebung zu gewähren, ich gebe die Dinge an Gott ab, die mich verletzt haben. Ich bringe die Menschen, die an mir schuldig geworden sind, und ich empfange Vergebung. Leise, nur für mich. Und für Jesus nenne ich die Dinge bei Namen, die mein Gewissen quälen, und empfange in Jesu Gegenwart Vergebung und bitte um Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen, wo es an mir liegt. Ich bete jetzt, dann singen wir miteinander und dann nutzt die Zeit. Dann sing einfach nicht mit und mach das zu deinem Gebet, was immer auch dich betrifft. Beten wir. Herr, und ich danke dir, dass du uns kennst und siehst und dass dir so unendlich viel daran gelegen ist, dass wir heil werden. Dass es in unseren Herzen stimmt. Danke, dass wir kommen dürfen und um Vergebung bitten dürfen und dass du so gerne vergibst, dass dich nichts mehr ehrt als ein zerschlagener Geist, ein gebrochenes Herz. Und danke, Herr, dass wir auch zu dir kommen dürfen, da wo man an uns schuldig geworden ist. Und wo wir bittere Gedanken haben, die uns nicht loslassen. Wo wir nicht drüber wegkommen, was an Unrecht mit uns geschehen ist. Auch da hilf uns loszulassen, den Krieg zu beenden, Vergebung auszusprechen, weil du uns vergeben hast. Herr, wir ehren dich, beten dich an und danken dir von Herzen für deine Gegenwart. Immer wieder. Amen.